Dieses Buch hat einen auffälligen Mangel an Michael Jackson.
Hallo und herzlich willkommen zu Bibliotherapie, dem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
Ich bin Konstantin.
Und wir reden hier einmal im Monat über Bücher, die sich mit psychologischen Themen und psychischen Erkrankungen beschäftigen. Kleiner Spoiler für heute, es sind eher neurologische Themen heute.
Genau, damit bin ich eigentlich komplett außerhalb meines Gebietes und kann maximal amüsante Anekdoten beisteuern.
Ist ja nicht so, dass ich jetzt viel Fachkenntnis über Neurologie hätte.
Genau, wahrscheinlich in ähnlichem Bereich,
genau,
wie
also
das bei
etwa
mir so aussieht.
Sind wir, glaube ich, auf einem ähnlichen Level, was die Fachkenntnis anbelangt, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem drüber reden können. Wir haben uns seit der letzten Podcast-Aufnahme, herrje, geht schon gut los, gar nicht gesehen. Was macht dein Leben so?
Mein Leben versucht sich jetzt langsam Richtung einer Normalität und einem nicht nur am Rotieren sein zu bewegen, was ich versuche aufs Größte auszunutzen, und da jetzt die ersten Tage losgehen, die ein wenig wie Frühling wirken, bin ich.
Ja. Sitzen wir hier drin, während draußen
drin
die Sonne
Wohnung,
scheint.
Haben die Gardinen zugezogen, dass möglichst wenig andere Faktoren drumherum sind, genau, um uns nur auf diese Sache hier zu konzentrieren. Nee, und ich war vor 2 Wochen oder sowas das erste Mal seit 2 Jahren im Urlaub gewesen. Was auch nochmal eine sehr gute Sache war, zu sehen, dass es in anderen Ländern tatsächlich auch Sonne scheinen kann, statt wie bei uns hier im hohen Norden.
Du warst wo?
Lissabon in Portugal.
Wie war das?
Warm. Und sonnig.
Warm.
Was okay. Für Ende Februar schon echt eine Leistung ist.
Wie warm?
17 Grad waren es gewesen. Also es war so ein Wetter, was kurz unter, also noch nicht ganz T-Shirt-Wetter, aber auch schon so fast ein bisschen besser als Pullover-Wetter, also so in dem Bereich sich bewegt hat. Also ich saß zwischenzeitlich mal im T-Shirt am Wasser, an der Wasserkante von Lissabon. Auch nur für 10 Minuten, bevor es so kalt wurde, dass man wieder einen Pullover drüber ziehen wollte. Aber ich habe tatsächlich einen minimalen Sonnenbrand bekommen und habe natürlich nicht daran gedacht, wenn wir denken daran, Ende Februar irgendwie Sonnencreme mitzunehmen auf eine Reise. Und was ich dann auch nicht bedachte, ist, dass die, ich vermute mal Portugiesen allgemein, zumindest in Lissabon, die sind jetzt, da ist jetzt Sonnencreme nicht unbedingt im Standardrepertoire einer Drogerie oder eines Supermarktes.
Ah, okay.
Und wenn, dann war die so schweineteuer. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Geld für stinknormal 300 Milliliter Sonnencreme ausgegeben. Ich glaube, die haben so zwischen 12 und 15 Euro gekostet.
Bitte,
eine
was?
Sonnencreme. Und ich dachte erst, ich bin jetzt hier gerade in so einem Schickimicki-Laden gelandet irgendwie, wo die, ne, also wo alle Sachen irgendwie sonst wie viel kosten. Und dann bin ich aber in den nächsten 2 Läden auch gewesen und hat es genauso viel gekostet. Also ich habe, glaube ich, für so 100 Milliliter Sonnencreme irgendwie 12 Euro ausgegeben. Was vollkommen legitim ist, wenn man im Urlaub ist und das Geld glücklicherweise auch hat und sowas. Es gibt echt Schlimmeres. Aber gibt einfach mal vielleicht einen kleinen, da gab mir einen kleinen Gedanken mit, dass es, wenn man in Deutschland lebt, schon so ein paar Dinge gibt, die man kauft, wo man gar nicht drüber nachdenkt, wie günstig die im Vergleich vielleicht zu anderen
Orten sind. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen. Also ich halte mich sowieso selten für so lange Zeit in der prallen Sonne auf, aber ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass so eine Creme so teuer sein kann irgendwo.
Wow. Ja, ja. Wow. Und das war sogar nur 30er, das war, glaube ich, nicht mal 50er, also nicht mal die gute.
Also, nice to know, falls ihr mal nach Lissabon fahren wollt, wenn es sonnig ist, steckt Sonnencreme ein.
Aber denkt dran, weniger als 100 Milliliter im Flieger, weil ansonsten wird man rausgewunken von der Sicherheitsdings da. Ich fliege ja zum Glück relativ selten und hatte dann jetzt zum ersten Mal seit irgendwie 6 Jahren oder sowas einen Flieger und war natürlich entsprechend aufgeregt, wie ich das sonst eben auch bin in meinem Leben, ständig aufgeregt und unruhig und nervös. Und
war das ein Witz?
Das war, ich versuchte Ironie.
Okay.
Und auf dem Rückweg wurde ich dann, piepte ein Gerät, aber ich dachte erst, ich hätte irgendwie Metall an mir, aber dann wurde ich abgestrichen an den Händen und am Gürtel und sowas wegen Sprengstoff, glaube ich.
Was?
Und ich hatte zum Glück keinen Sprengstoff an mir, aber das Gerät piepte eben, als ich durchging.
Warum?
Vielleicht transpirierte ich so stark, weil ich so aufgeregt war, dass dann das Gerät dachte, chemisch ist da irgendwas los, irgendwas passiert da.
Okay, das ist irritierend. Also ich habe davon ja wirklich überhaupt gar keine Ahnung, weil, Spoiler alert, ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Ich war noch nie in meinem Leben an einem Flughafen. Aber keine Ahnung, wie das alles so geht und funktioniert und so. Und ich wäre komplett überfordert, wenn das irgendwann mal der Fall wäre.
Dritte und letzte Anekdote zu Portugal.
Ja.
Ich bin ja kein Vegetarier, aber esse möglichst wenig Fleisch und so. Und das kann nicht funktionieren in Portugal, zumindest in Lissabon. Ich habe
weil alles überall
Fleisch ist, und wenn es nicht Fleisch ist, ist es Fisch.
Okay.
Von bis wirklich. Und dann dachte ich so auf dem Rückweg auf dem Flughafen, wo du gerade Flughafen sagst, verschiedene Restaurants oder Imbisse und sowas alles. Und dann saß ich vorne mit der Reisebegleitung da war, saß ich in so einem größeren Imbiss und die hatten eine Karte, Menü und so. Und zwei Seiten Sandwiches, ne, das war so mehr so ein Sandwichladen. Ich dachte mir so, okay, Sandwichladen, da finde ich garantiert was Vegetarisches.
Vor allem bei zwei Seiten Sandwiches.
Genau, zwei Seiten Sandwiches, da muss es. Vegetarisches Sandwich zu machen ist wirklich nicht schwierig. Ja. Ne? Also irgendwie Käse rein und irgendwie Salatblatt und eine Tomate und sowas und fertig ist das Sandwich. Es gab kein einziges vegetarisches Sandwich auf dieser Karte.
Wow.
Es reichte dann so von Beefsteak und Fisch selbstverständlich und natürlich verschiedensten Chorizo-Wurst-Sachen. Was ich dann Steak im Sandwich oder sowas. Also als Vegetarier sicherlich möglich, aber erhöhter Schwierigkeitsgrad.
Jetzt hatten wir ein paar Reiseanekdoten.
Ja, endlich mal.
Ja.
Nächstes Mal wieder in 2 bis 7 Jahren.
Da ich ja praktisch nie verreise, kann ich da nicht so wirklich viel zu beisteuern. Wollen wir dann über das, also langsam überleiten zu unserem Thema.
Smooth.
Ganz smooth. Wir sprechen heute über Der einarmige Pianist von Oliver Sacks. Und bevor wir das tun, vielleicht das ein oder andere zu Oliver Sacks. Der, ich würde annehmen, relativ bekannt ist, weil er ist bzw. war einer der bekanntesten britischen Neurologen und insbesondere bekannt für seine Fallgeschichten, die in Buchform veröffentlicht worden sind. Das bekannteste Buch von ihm ist Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte.
Mhm.
Wir haben uns bewusst entschieden, oder du hast bewusst entschieden, dass wir das Buch nicht lesen, sondern anderes.
Habe ich das?
Ja, ich glaube, du hast sowas gesagt wie: Nehmen wir mal nicht das Bekannteste, weil das kennen die Leute vielleicht schon.
Okay, fair enough.
Dementsprechend haben wir jetzt eher ein abseitigeres Thema gewählt. Oliver Sacks ist 1933 in London geboren. Sein Vater war Arzt. Seine Mutter war eine der ersten Chirurginnen Englands.
Der based ist?
Was?
Based?
Was heißt das?
Cool.
Tut mir leid, ich habe nicht so mit Jugendsprache, komme ich nicht so.
Ich vertrete ja die Jugend in diesem Podcast.
Ich muss dazu sagen, Konstantin ist 2 Jahre älter als ich. Okay, based, cool. Genau, gestorben ist er 2015 in New York. Und international bekannt ist er eigentlich geworden, weil es einen Film gab namens Awakenings, der ist Anfang der 90er Jahre erschienen und dort spielt Robin Williams quasi die Oliver Sacks Figur. Also der heißt im Film nicht Oliver Sacks, aber er ist quasi Oliver Sacks. Und Robert De Niro spielt auch mit, der Film ist von 1990 und basiert auf Fallgeschichten, die 1973 veröffentlicht worden sind. Und es geht dabei um PatientInnen, die sogenannte, ich habe es vorhin auf Wikipedia gelesen, man nannte das wohl irgendwann mal, keine Ahnung, ob man das heute immer noch so nennt, europäische Schlafkrankheit.
Genau, Schlafkrankheit. Genau.
Das hat aber nichts mit Narkolepsie zu tun, wie man jetzt vielleicht irgendwie so denkt. Es heißt fachlich Enzephalitis lethargica und ist eine Form von Gehirnentzündung, die eine Parkinson-ähnliche Erkrankung hervorruft.
Ja.
Und die Menschen, die das haben, sind quasi wie in sich eingesperrt, also komplett isoliert, können sich nicht richtig bewegen, können sich nicht äußern. Und Sacks hat angefangen, in so einem Hospital zu arbeiten und hat eigentlich an Migräne geforscht und ist dann eben auf diese PatientInnen gestoßen, mit denen er angefangen hat zu arbeiten. Und es ist schließlich gelungen, einige von denen, sagen wir mal, vorübergehend aufzuwecken. Ja. Deswegen heißt der Film Awakenings, also Zeit des Erwachens.
Mit L-Dopa.
Genau. Das ist eine Vorstufe von Dopamin. Hält aber leider nicht lange oder hat nicht lange angehalten. Also bei einigen hat es sehr starke Nebenwirkungen gehabt und es ist halt so gewesen, dass die Wirkung nicht dauerhaft angehalten hat.
Ja.
Aber zumindest übergangsweise war es möglich, diese Menschen halt aufzuwecken aus diesem Zustand. Und er erwähnt auch ab und an in dem Buch, was wir gelesen haben, ja, diese Patientin.
Genau, 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 genau.
Kommt ab und an.
Im Übrigen, neben Einwurf,
ja,
diese Schlafkrankheit wurde literarisch fantasievoll verarbeitet, ganz schön in den ersten Bänden der Sandman-Comics von Neil Gaiman. Ja.
Das fällt mir gleich wieder ein, dass du mir die Comics geliehen hast, die ich immer noch nicht gelesen habe.
Problem ist erst irgendwie 5 Jahre oder genau, sowas.
Also praktisch ist das gestern gewesen. Es gibt auch eine Dokumentation über das Leben von Oliver Sacks, die ich mir sehr gerne angeguckt hätte. Also ich glaube, sie heißt total basic irgendwas wie sein Leben oder so, keine Ahnung. Konnte ich aber nicht, weil ich sie nirgendwo gefunden habe. Also nicht mal gegen Bezahlung gefunden habe.
Yeah.
Ich konnte sie leider nirgendwo angucken. Hätte ich gerne getan.
Okay.
Sacks war nie verheiratet und hat den Großteil seines Lebens allein gelebt eigentlich.
Okay.
Und kurz vor seinem Tod hat er dann erstmalig über seine Homosexualität gesprochen.
Ah, okay.
Und hatte auch in den letzten Lebensjahren hatte er tatsächlich auch einen Lebenspartner.
Schön,
aber vermutlich. Den Großteil seines Lebens war er alleine. Seine Bücher sind in 21 Sprachen übersetzt worden.
Was?
Eine Menge ist. Und ich habe auch noch 2 im Regal, abgesehen von dem, worüber wir heute sprechen.
Okay, ja. So.
Aber du wolltest das. Und das ist 2007 im Original erschienen und 2008 in der deutschen Übersetzung von Heiner Kober bei Rowohlt, ne? Oder? Rowohlt, genau. Ich habe dir ja 3 zur Auswahl gestellt, nämlich Der Mann, der seine Frau... Es fällt mir so schwer, mir diesen Titel zu merken. Ich weiß nicht, warum.
Strebt sich im Kopf
ich
wahrscheinlich.
Ich bringe mal alles durcheinander. Genau, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte.
Genau.
Die Anthropologin auf dem Mars und der einarmige Pianist.
Ja.
Mit dem Untertitel über Musik und das Gehirn. Du wolltest das, warum?
Also erstmal, weil ich auf Musik positiv assoziiere. Und ich glaube zwar auch, dass diese eine Anthropologin auf dem Mars auch ganz interessant gewesen wäre. So ein paar Beispiele hat er ja hier in dem Buch auch daraus genannt. Könnte schon auch interessant sein können. Und ich glaube, es war auch keine so allercleverste Entscheidung meines Lebens, dieses Buch hier zu empfehlen oder zu wünschen mir. Da ich weiß nicht genau, wie lang und wie ins Detail die anderen Bücher gehen, aber...
dieses hier hat, glaube ich, hat über 400 Seiten.
Genau. 400 Seiten, von denen wir vorhin schon feststellten, dass gefühltes Drittel davon Fußnoten sind in der Hälfte der Schriftgröße. Und ich stolperte schon, gar nicht wegen der Inhalte, die sind interessant, auch wenn sie sich aus meinen laienhaften Augen vielleicht hier und da ein bisschen ähneln oder wiederholen. Aber ich musste schon ein bisschen arbeiten durch die 400 Seiten, gerade mit den Fußnoten. Und
ich muss dazu sagen, ich habe allerdings aus Zeitgründen, nicht weil es mich nicht interessiert hat, aber aus Zeitgründen habe ich irgendwann aufgehört, die Fußnoten zu lesen und nur noch den Haupttext gelesen, weil ich sonst vermutlich nicht fertig geworden wäre.
Ja.
Zum passenden Zeitpunkt.
Also das war schon einfach sehr viel Information. So,
ja.
Ich saß so und habe so mit Leuten geredet, auch dann während ich so das Buch am Lesen hatte und sagte, das ist interessant und so, aber irgendwann kommt so ein Tiltpunkt im Kopf, wo nichts mehr an Informationen reinging. Da habe ich dann immer mal so 2 Tage, 3 Tage gelesen und dann mal wieder 2 Tage liegen lassen irgendwie und dann wieder ein paar Tage gelesen. Also einfach auch vielleicht auch so ein bisschen den Umstand geschuldet, dass man hier für den Podcast und so fertig werden möchte und so, dass man es jetzt nicht so auf ein halbes Jahr auf den Nachtschrank legen hat, um immer mal so ein Kapitel zu lesen.
Ja.
Sondern wenn man so massiv oder massiert hintereinander liest, war es einfach sehr viel Information, die da rüber kam. Aber vielleicht wäre das bei den anderen beiden Büchern, die du auch vorgeschlagen hast, ja genauso gewesen, ist ja selber Autor und sowas.
Also ich muss ja sagen, was mich hier jetzt ganz grundsätzlich gesagt, ich mochte das Buch und es gibt viele Sachen, die mich sehr interessiert haben und worüber wir auch noch sprechen. Aber das, was mich am meisten gestört hat, ist, dass es sich teilweise wirklich, was du ja schon gesagt hast, arg wiederholt.
Ja,
hätte ich das lektoriert oder so, hätte ich so also mindestens an 2, 3, 4 Stellen gesagt, komm, das kannst du weg. Also es gibt manchmal sogar Absätze, die inhaltlich genau dasselbe sagen wie 2 Absätze davor.
Ja.
Und dann denke ich, was soll das? Also es geht da nicht mal irgendwie um noch einen anderen Fall oder sowas. Also das ist auch eine Sache, dass er teilweise in Kapiteln, das ist ja thematisch untergliedert nach bestimmten Phänomenen, und dass er da in manchen Kapiteln auch 2, 3 Fälle weniger hätte nehmen können, um seinen Punkt zu machen, weil die halt alle sehr, sehr ähnlich sind.
Ja.
Aber das meine ich halt nicht mal. Ich meine nicht mal, die Struktur der Fälle ähnelt sich, sondern einfach die Aussagen sind manchmal komplett die gleichen.
Ja.
Und da verstehe ich halt nicht so ganz, okay, warum ist das so drin gelassen? Also sagen wir so, es ist ein tolles Buch, aber es hat echt Kürzungspotenzial.
Ja. Und anscheinend sind ja viele dieser Fußnoten erst in der zweiten oder dritten Auflage dazugekommen.
Ja, das habe ich auch gelesen im Nachwort.
Nach Hinweisen und Einsendungen und sowas. Ich dachte mir, okay, geil, das Buch wäre vielleicht 300 Seiten und etwas flüssiger zu lesen, wenn er nicht nochmal jeden anderen Einfall, den er im Nachgang noch gehabt hat, reinbauen wollte ins Buch. Ja. Ich meine, ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen amüsant oder ein bisschen sympathisch, dass er da irgendwie nicht so einen hohen Anspruch vielleicht anscheinend an literarische Stringenz hatte, sondern da einfach, ach, ich baue einfach hier alles rein, was mir so an Fällen irgendwie im
Und es ist ja auch, dass er dann teilweise in den Fußnoten nochmal einen anderen Fall aufmacht und sagt, ja, ach, dann habe ich übrigens von dem Fall noch gehört. Und dann beschreibt er das nochmal, nachdem er irgendwie vorher schon drei Fälle genau dieser Art geschildert hat. Und dann denke ich halt, ja, okay, hättest du die Fußnote jetzt dringend noch gebraucht? Also die gibt ja kein Wissen, was wir jetzt nicht schon vorher gewonnen hätten.
Ja.
Das ist vielleicht so eine Art von Sammelleidenschaft, keine Ahnung. So, das habe ich jetzt noch gehört, das muss ich irgendwie noch zufügen. Also das ist, glaube ich, der größte oder die größte, wenn man so will, in Anführungsstrichen Schwäche des Textes. Ja. Ne? Dass er nicht so leserinnenfreundlich ist, wie er vielleicht sein könnte oder wie ich auch schon andere Fallgeschichten von anderen PsychiaterInnen oder so gelesen habe. Die waren einfach ein bisschen flüssiger, ein bisschen geraffter, ein bisschen so. Aber vielleicht ist das auch gerade... Wie gesagt, ich habe ja vorher noch nie Fallgeschichten von ihm gelesen. Vielleicht ist es irgendwie gerade seine Sache.
Ja.
So, das, da es ja viel um Musik geht, was bedeutet dir Musik in deinem Leben, in deinem Alltag, wenn man das so relativ kurz sagen kann, ohne jetzt ein Impulsreferat darüber zu halten?
Sie in meinem Wohnzimmer circa anderthalb Meter von einer meiner Gitarren sitzend. Genau. Also
stellen sich auch Leute zu Dekomusikinstrumente hin.
Stimmt,
so,
das ist man, auch... Irgendwie, genau. Also ich bin relativ hart im Musikgame.
Hart im Musikgame, okay.
Mache selber Musik und das irgendwie seit der Zeit. Und glaube, höre auch viel Musik, wie auch immer man das jetzt vielleicht beziffern will. Aber ich glaube, also Musik ist schon in meinem Alltag immer wieder Teil von eigentlich allem, was ich mache. Ob ich auf dem Weg zur Arbeit bin, ob ich irgendwie abends weggehe, auf Konzerten in den letzten Jahren irgendwie wenig, will ich wieder mehr starten, aber zumindest in anderen Musikveranstaltungen, Musik machen, also in allen möglichen Bereichen, wo es eine Rolle spielt, lustigerweise, wo es am wenigsten eine Rolle spielt auf meiner Arbeit. Da ist Musik fast null Thema.
Du kannst ja nochmal eben sagen, was du arbeitest, weil möglicherweise hören das jetzt Leute, die das vorher noch nicht gehört haben.
Ich bin meines Erachtens Psychotherapeut und arbeite in einer Klinik, einer Reha-Klinik hauptsächlich mit körperlichen, also somatischen Patienten aus dem Bereich Kardiologie und Orthopädie größtenteils. Und da spielt Musik tatsächlich in der Behandlung keine oder nur eine ganz, ganz, ganz geringe Rolle. Habe aber jetzt vor kurzem ja meine Ausbildung zum Psychotherapeuten abgeschlossen mit der Approbation. Also habe jetzt das, was über Jahre ging und so neben der Arbeit mich noch begleitet hat, endlich irgendwie einen Haken dran gemacht, weswegen mein Leben jetzt aktuell ein bisschen ruhiger und entspannter wird. So hoffe ich zumindest oder so versuche ich es. Und habe aber, wenn ich eine Weiterbildung machen würde, so, man macht dann ja, wenn man so möchte, nochmal die eine oder andere Zusatzgeschichte, so nach der Approbation. Also mal neben so einer Achtsamkeitsschiene, die mich auch interessiert. Aber die andere größere Sache, ich könnte mir so vorstellen, eine musiktherapeutische Weiterbildung noch zu machen. Und kann mir das immer noch schwer vorstellen, das in meine Arbeit direkt aktuell da so einbauen zu können. Aber das ist was mich interessiert und was mich auch schon während der Ausbildung interessiert hat, wo ich mich schon mal geschaut habe, was es da so gibt. Leider so ein bisschen umständlich von hier, aber man muss dann eben nach Berlin, vielleicht Hamburg oder so, aber ein bisschen komplizierter. Aber das könnte ich mir schon vorstellen. Ich würde das ganz gerne aufbauen und oder mit einbauen. Und gerade jetzt nach der Lektüre des Buches war das natürlich nochmal eine Motivation, irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt selten oder kaum neurologisch relevante Patienten, aber auch in der emotionalen Arbeit und sowas, also auf einer etwas einfacheren oder nicht ganz so hirngeschädigten Ebene.
Da gibt es ja auch in psychosomatischen Kliniken Musiktherapie und so. Ne? Das,
ja. Wie ist es bei dir?
Also ich würde mal sagen, ähnlich, wobei ich jetzt, also ich habe bestimmt auch Tage, wo ich tatsächlich keine Musik höre oder sowas. Das ist,
ich glaube, ich keinen einzigen bei mir.
Also, ja, Also ich nutze Musik halt oft zur Begleitung, wenn ich irgendwas mache, also irgendwas im Haushalt mache oder irgendwo hingehe, einfach unterwegs bin oder so, wenn ich keine Podcasts höre. Was ich festgestellt habe über die Zeit hinweg, die ich etwas älter geworden bin, ist, dass es mir immer schwerer fällt, mir neue Musik anzuhören. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend nur neumodische im Sinne von zeitgenössische Musik. Yeah. Also das fällt mir auch schwer, weil ich das Gefühl habe, ich verliere zunehmend den Anschluss zu zeitgenössischer Musik.
Haben wir hier schon festgestellt im Podcast.
Genau, also ich, keine Ahnung, ich bin einfach nicht so up-to-date mit allem. So. Aber auch mir einfach Musik anzuhören, die ich noch nicht kenne.
Ja.
Und egal, wann die jetzt erschienen ist, so fällt mir irgendwie zunehmend schwer. Also ich neige dazu, mir Musik anzuhören, die ich einfach seit Jahren höre und die ich auch vor 20 Jahren gehört habe oder so. Also ich bin so ein bisschen stuck. Aber ansonsten ist es mir auch total wichtig. Und ich glaube, am eindrücklichsten habe ich das mal erlebt, also dass Erinnerungen oder Gefühle oder sowas mit Musik verknüpft sein können. Ich habe halt in meiner Jugend sehr, sehr viel Nirvana gehört. Ich war ein sehr, 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 sehr krasser Nirvana-Fan einige Jahre lang. Und ich weiß gar nicht mehr, es gab Montage of Heck, diese komische Dokumentation über Kurt Cobain, glaube ich, die vor einigen Jahren rauskam. Und ich habe die mit einem ehemaligen Arbeitskollegen im Kino gesehen. Und die waren natürlich auch unterlegt mit so Nirvana-Songs, ist klar. Wenig überraschend. Und ich habe mich so, als ich danach aus dem Kino kam, ich habe mich so krass gefühlt, als wäre ich wieder 14, 15 oder wann ich das so exzessiv gehört habe. Und mit exzessiv meine ich halt wirklich, es gab ja damals noch, MTV war eine größere Sache und dann gab es jedes Jahr zum Todestag von Kurt Cobain gab es die Nirvana Night und dann lief halt immer dasselbe, dann liefen immer dieselben so MTV Masters und dann lief das Unplugged-Konzert und das habe ich jedes Jahr sklavisch geguckt, ich habe es auf Video aufgenommen. Ja. Also ich war da wirklich hart invested. Und da habe ich wirklich gemerkt, krass, in dieser Musik ist was eingekapselt, was ich jetzt so gar nicht mehr hervorrufen könnte, wenn ich das wollte, jetzt einfach so aus dem Nichts. Sondern das ist einfach nur in diese Lieder eingebettet. So. Ja. Und wenn ich die dann wieder höre, dann kommt das halt irgendwie wieder. Also Musik bedeutet mir auch was. Aber ich bin halt sehr begrenzt in dem, was ich höre und ich habe jetzt, glaube ich, auch keinen besonders sophisticated Musikgeschmack, würde ich sagen.
Ich habe auch keinen sophisticated Musikgeschmack. Ich höre maximalen Trash aus allen Ecken.
Also ich höre halt ganz viel so Popmusik, so 80s und 90s und keine, halt das, was ich von früher, ich sagte ja, das, was ich von früher kenne. Und je neuer es wird, desto schlechter kenne ich mich aus.
Aber ich finde, einen Punkt sollte man für diesen Podcast, weil das einfach sehr relevant ist und einen gewissen Humor mit sich bringt. Ein Running Gag zwischen uns beiden ist ja, dass wir uns Konzertkarten holen für irgendwelche Bands, die wir beide sehr gerne mochten in der Vergangenheit und sagen, oh komm, das geben wir uns, da gehen wir nochmal hin und dann schaffen wir es nicht hinzugehen zu diesen Konzerten.
Ja, also wir waren auf einem Konzert zusammen und zwar kurz bevor Corona kam.
Aber wirklich kurz,
und
mit, drei Tage vorher oder sowas.
Wirklich, es war sehr, sehr kurz davor, waren wir bei Ketka, weil Ketka, wir sitzen hier in Lübeck, weil Ketka in Lübeck waren, was extrem ungewöhnlich ist, dass nach Lübeck irgendwas kommt, was man sich gerne angucken möchte.
Stimmt, leider. So. Also zumindest von größeren, bekannteren
Sachen. Genau. Und dann waren wir bei Ketka und das war cool.
Ja.
Dann hatte ich dir irgendwann mal zu Weihnachten Karten geschenkt für, ich weiß es nicht mehr, was es war, irgendwas deutsches Singer-Songwriter-mäßiges.
Hannes Wittmer. Spaceman Spiff.
Okay, ja.
Übrigens ein sehr guter Musiker, kann ich sehr empfehlen. Und wenn jemand musiktherapeutisch arbeiten möchte.
Nicht hingegangen, weil du nicht konntest. Ich glaube, weil du gar nicht hier warst oder so.
Genau,
oder weil
du bei deinen Eltern warst. Du hast mir Tickets geschenkt für ein Konzert, wo ich nicht da war.
Ja, genau. Und dann hast du mir Konzertkarten geschenkt für, wir haben so eine nostalgisch bedingte, weiß ich nicht was, Liebe zu My Chemical Romance.
Die ist für mich nicht nostalgisch, die ist glühend, brennend, aktiv, live.
Und dann wollten wir aufs Konzert gehen und ich glaube, es war das einzige Deutschlandkonzert, was sie gegeben haben, glaube ich, in Berlin. Und ich habe es einfach geschafft, die Konzertkarten zu verlieren.
Verschwunden. Wir wissen nicht, ob Sophie sie verloren hat, die sind weg.
Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie verloren
Niemand
habe.
Niemand kann sagen, wo genau diese Karten sind. Diese Karten sind frei, sie schwirren das Universum und haben vielleicht jemandem anderen Glück gebracht.
Und es spricht sehr für unsere Freundschaft, dass Konstantin danach noch mit mir gesprochen hat. Nachdem ich ihm gesagt habe, tut mir leid, ich habe die Konzertkarten verloren, die du mir geschenkt hast.
Und dann...
War noch was?
War noch was. Ich habe, ich glaube, als Corona losging oder kurz vorher oder kurz nachher, welche der relativ heiß umkämpften Karten der Ärzte in Berlin geholt. Und dann kam Corona und dann wurde dieses Konzept, glaube ich, um ein Jahr verschoben. Und dann war immer noch Corona, überraschenderweise. Und dann wurden die Karten ganz gecancelt. Ja. Also wir haben einen genialen Track Record, was Thema, wir beide gehen auf Konzerte und hören uns Musik an.
Richtig, ja. Okay. Das hat bisher nicht so richtig gut geklappt. Ich meine, ich bin auch kein, also ich finde Konzerte sehr, sehr anstrengend und deswegen bin ich jetzt auch kein regelmäßiger Konzertgänger. Für manche Leute oder manche Bands hätte ich das schon gerne gemacht. Aber ja. Aber es gibt auf jeden Fall eine gute Story ab.
Mhm.
Es geht im Buch, wie man sich ja irgendwie schon denken kann und wie der Untertitel suggeriert, Musik und das Gehirn. Also es geht da um Fallgeschichten, die irgendwas mit Musik zu tun haben. Die musikalische Wahrnehmung verändern zum Beispiel. Er fängt an mit einer Fallgeschichte, wo ein Mann vom Blitz getroffen wurde, was an sich ja schon relativ selten vorkommt, glaube ich.
Eher unwahrscheinlich.
Also er wurde vom Blitz getroffen und ein paar Wochen nachdem das passiert ist, hat er eine für ihn total ungewöhnliche Leidenschaft für Musik entwickelt. Mhm. Er hat angefangen, selbst Klavierstücke zu komponieren. Er ist total aufgegangen plötzlich in der Musik. Und alles, nachdem er halt vom Blitz getroffen wurde und offensichtlich in seinem Gehirn sich dadurch irgendwas verändert hat, was dann zu dieser erhöhten musikalischen Leidenschaft geführt hat.
Ja.
Also falls ihr unmusikalisch seid.
Ja, also wobei ich da tatsächlich sagen möchte, das ist noch so ein Fall gewesen, wo ich ein bisschen das Fragezeichen mache, ob das ein neurologischer oder ein psychologischer Effekt ist. Also es ist ja denkbar.
Ich glaube, ich verstehe, was
du
meinst.
Wenn man von einem Blitz getroffen wird, was ein lebensbedrohliches Ereignis ist, dass man dann vielleicht so Prioritäten und Wichtigkeiten im Leben für sich nochmal neu sortiert und vielleicht auch ein Genuss an Sinneserfahrungen entwickelt, wenn man sagt, okay, es hätte jetzt vorbei sein können, ich lebe noch, ich existiere noch so und dadurch einfach eine stärkere Beschäftigung mit einer Sache
aber
ist.
Aber ob man dann anfängt, Klavierstücke zu komponieren, obwohl man das nie vorher getan hat, weiß ich jetzt nicht. Also mehr Musik hören als vorher, mehr auf Konzerte gehen als vorher, okay, aber plötzlich selber halt irgendwie Musik schaffen, das ist ja nochmal was anderes. Ja,
absolut, und ich denke, das ist absolut kein Beweis dafür, dass es nicht eine neurologische Sache ist, überhaupt nicht, ne? Sondern einfach nur, dass ich mir vorstellen könnte, bei diesem Beispiel zumindest, dass da auch, das könnte man über Umwege vielleicht über einen psychologischen Effekt auch erklären.
Kann ja eine Kombi aus beidem sein.
Oder beidem sogar, ja. Genau.
Also das war so die erste Geschichte, mit der er einleitet und dann geht es ganz viel auch um Menschen zum Beispiel, die musikalische Halluzinationen haben aus unterschiedlichsten Gründen. Also das kann passieren zum Beispiel als Ankündigung eines epileptischen Anfalls oder als Ankündigung eines Migräneanfalls, dass Menschen dann irgendwie Lieder oder manchmal auch wirklich nur Töne oder irgendwas Akustisches halt einfach hören, bevor dieser Anfall losgeht. Und ich glaube, das würde mich also als sehr, 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 sehr reizempfindliche Person, glaube ich, wahnsinnig machen, irgendwann festzustellen, ich kann das nicht abstellen, weil es in meinem Gehirn ist. Und es geht ja auch manchen so. Also manche erleben das als gar nicht so schlimm, erstaunlicherweise, oder als irgendwie eine Form von Bereicherung oder so. Aber manche erleben das auch als ziemlich belastend, verständlicherweise. Und ich fand das ganz interessant, weil das ja bedeutet, irgendwo ist das auch extra ausgeführt gedanklich, dass Halluzinationen nicht nur passieren, wenn man psychotisch ist zum Beispiel.
Ja.
Also wenn man schizophren ist, ne? Sondern dass Halluzinationen wahrscheinlich viel alltäglicher und häufiger sind, als wir uns das so vorstellen und dass sie halt auch ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben können. Und diese akustischen Halluzinationen, die werden hier auch, also die werden auch erläutert, zum Beispiel bei Menschen, die Teile ihres Gehörs verlieren oder so. Oder die erblinden oder. Und es wird hier, also wenn ich das, wie gesagt, ich bin neurologisch, da habe ich überhaupt keinen Plan, wovon ich rede. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass es ja nicht nur Nervenbahnen vom Gehirn zu den Sinnesorganen, sondern auch zurück gibt, ne? Also es ist so
afferenten Nervenbahn.
Richtig. Also es gibt so einen, ne, hin und her, einen stetigen Austausch quasi. Und wenn der Input durch ein Sinnesorgan fehlt, also wenn man eben Teile des Gehörs verliert oder das Augenlicht oder so, dass dann quasi das Gehirn als, ich will es mal, Ersatzhandlung sagen, sensorische Reize produziert. Und das dann quasi zu dieser Form von Halluzinationen führt.
Also das, ich bin jetzt auch kein Experte, aber so ein bisschen neurologisches Grundwissen muss man im Studium machen. Und es gibt diese kortikale Neuorganisation. Also kortikal heißt in Gehirnbereichen, wo zum Beispiel motorische, sensorische Empfindungen verarbeitet werden. Und dass, wenn Bereiche dieser Abbildung des Körpers im Gehirn, wenn da zum Beispiel nicht mehr gesehen wird und diese Sinnesverarbeitung dann eben nicht mehr ankommt, dass dann trotzdem noch die Bereiche des Gehirns existieren. Nur weil ich jetzt, was weiß ich, Augen verloren habe irgendwie und nicht mehr sehe, ist ja nicht das Gehirn deswegen erstmal kaputt oder anders. Und dass dann diese unnützen Bereiche des Gehirns anfangen, sich neu zu organisieren und halt mit zum Beispiel benachbarten Gehirnbereichen, die da zufälligerweise daneben sind, sich zu verknüpfen. Und das mag dann vielleicht neben dem Sehen dann irgendwie Bereiche des Fühlens sein, also des körperlichen Fühlens. Und dann dieser Chipsatz sozusagen, der sonst für die Sehen verarbeitet wurde, da war, dass der ausgelöst wird durch elektrische Signale von drumherum und dann im Gehirn eine Missempfindung, welche Art auch immer, dadurch hervorgerufen wird, obwohl eigentlich kein Reiz, kein Signal über den ursprünglichen Weg, zum Beispiel der Augen, dann passiert. Das wird tatsächlich meines Wissens immer wieder berichtet, also bei ganz vielen verschiedenen Geschichten und ist wohl eine der Erklärungen für so Phantomschmerzen. Mhm. Also warum Leute zum Beispiel noch ihre Hand spüren können oder Schmerzen in der Hand spüren
spricht
können.
Spricht er tatsächlich auch von, also in Zusammenhang Beispiel, mit genau. Pianisten genau. oder sowas, die genau. deswegen der einarmige Pianisten.
Genau, ja. genau.
Ja, also das fand ich auf jeden Fall spannend und er spricht über Ohrwürmer.
Ja.
Auch wenn er sie Hirnwürmer nennt. Mhm. Also vermutlich, um zu betonen, dass das in Anführungsstrichen Problem daran eher im Gehirn liegt und jetzt nicht im Ohr oder im Hören. Und mein Gehirn ist zum Beispiel extrem Ohrwurm-anfällig und extrem assoziativ, was Lieder anbelangt. Also es gab so auf einer alten Arbeitsstelle von mir so den Running Gag, dass man mir nur irgendein Wort sagen muss und mir würde irgendein Lied dazu einfallen. Und wenn ich von Liedern lese, in Büchern zum Beispiel, dann ist es oft so, dass ich die anhören muss in dem Moment, wo ich das lese. Ja. Und ich kann Lieder auch 10, 20, 30 Mal hintereinander hören, wenn die gerade irgendwie so einen Nerv treffen und wenn die gerade gut sind für mich, so dann muss ich die auch ganz, ganz oft irgendwie hintereinander hören. Bist du so ohrwurmanfällig oder geht es so?
Ich habe das jetzt so nachgedacht im Rahmen dieses Buches, weil ich hätte jetzt vorher gesagt, ich bin, glaube ich, nicht ohrwurmanfällig. Ich leide da nicht irgendwie unter Ohrwürmen, aber ich glaube, das Stichwort ist unter Leiden. Ich habe, glaube ich, Ohrwürmer. Ich habe irgendwie ständig Musik im Ohr, im Kopf irgendwie, aber nehme das mehr als, es ist jetzt nicht so gut, wie richtige Musik zu hören in dem Moment, weil ich gerade Kopfhörer nicht tragen kann oder sowas, aber es ist so die Hälfte davon, also ich habe zumindest ein bisschen Hintergrund, in Anführungszeichen Hintergrundmusik, weil in meinem Kopf normalerweise Ohrwürmer auftauchen von Musik, die ich mag. Mhm. Also so, mag da ein bisschen monoton sein und sowas, aber ist ich habe, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass ich darunter leide, dass es mir ein Problem macht oder sowas oder dass es irgendwie Schlaf stört oder
ja,
sowas.
Oh Gott, nee, das, also dafür müsste es auch wirklich, müsste es ja eher eine akustische Empfindung sein, glaube ich, um jetzt meinen Schlaf zu stören. Das ist ja, so ist das nicht. Aber manchmal, also leiden ist auch wirklich zu viel gesagt, aber manchmal nervt es mich tatsächlich, weil ich habe auch so Tage, keine Ahnung, dann arbeite ich und irgendwie verknüpft sich mein Ohrwurm, den ich habe, ganz komisch mit bestimmten Orten, an denen ich mich aufhalte. Ja. Also ich stehe dann zum Beispiel auf und ich gehe in die Küche und dann habe ich den Ohrwurm und dann, also ich singe dann auch laut. Ich singe dann so vor mich hin, dann gehe ich aus der Küche raus, mache was auch immer ich vorher gemacht habe und der Ohrwurm ist weg und ich beschäftige mich mit was anderem. Und wenn ich dann wieder in die Küche gehe, dann ist der Ohrwurm wieder da. Ja. Dann wird der wieder abgespielt so. Und dann nerve ich mich manchmal selber ein bisschen mit. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie krass darunter leiden würde. Ja, ja. Ich finde es ja ganz witzig und er fragt ja auch in manchen Beschreibungen so, woher kommt das, dass man plötzlich ein bestimmtes Lied im Kopf hat? Und es kann natürlich sein, weil man, keine Ahnung, jetzt an Weihnachten dürfte sich mal Last Christmas gehört hat, dass man dann Last Christmas im Kopf hat. Ne? Das ist relativ einfach, aber ihm geht es eher darum, wenn ein Lied so aus dem Nichts scheinbar plötzlich auftaucht, vielleicht auch ein Lied, an das man irgendwie jahrelang nicht gedacht hat, wo das auf einmal herkommt und ob das eine spezielle Bedeutung hat, dass dieses Lied jetzt gerade da ist. Warum guckst du mich so an?
Nee, ich gucke hin und her zwischen den Ausschlägen auf dem Mikrofon.
Das ist leicht irritiert, wenn mich Leute so angucken. Und ich kann das manchmal zurückverfolgen, wo es herkommt. Ja. Ich habe versucht, das Beispiel wiederzufinden, habe es aber leider nicht gefunden. Diese RAF-Terroristin Daniela Klette ist ja in Berlin, Kreuzberg, verhaftet worden. Ja. Und es gab neulich irgendeinen Artikel, der auch eine bewusste Anspielung gemacht hat auf dieses Kreuzberger Nächte sind lang. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, was der Titel war. Aber ein paar Sekunden später hatte ich sofort Kreuzberger Nächte sind lang im Kopf, hatte aber die Überschrift schon wieder vergessen und musste mich dann erst wieder daran erinnern, warum habe ich dieses Lied jetzt im Kopf? Was soll das? Das ist jetzt nichts, was ich privat irgendwie hören würde, aber mein Gehirn ist sofort angesprungen, einfach auf diese Assoziation. Dann, das geht wahnsinnig schnell. Ja.
Wir haben ja auch schon festgestellt, bei diesem Brettspiel, Gesellschaftsspiel bei Hitster.
Bei Hitster, ja. Hitster war so
wer
toll.
Wer das kennt irgendwie, ist ja letztes Jahr so ein bisschen Hype gewesen, dass du da so viel besser bist als ich. Nur du hast mich abgezogen in diesem Spiel. Ich dachte, ich habe ein relativ gutes musikalisches Gedächtnis, so, aber keine Chance.
Aber, um nochmal zu stützen, was ich vorhin gesagt habe, je aktueller die Musik wurde, desto schlechter wurde ich.
Also,
ich war gut so 60er, 70er, 80er, 90er. Und alles, was dann so nach...
Die beste Musik von heute, das heißt von 2000 bis 2024, war dann nicht mehr so vertreten.
Das war dann ein bisschen schwieriger, ja. Aber das hat so Spaß gemacht.
Es sind zwei oder drei neue Erweiterungen angekündigt, die irgendwie in ein paar Monaten rauskommen.
Ja, bisher gibt es eine Schlagerparty. Das will ich nicht. Nee, aber auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß dran. Und manche Leute haben ja offensichtlich ein musikalisches Vorstellungsvermögen, also wie er das auch beschrieben hat, dass sie sich quasi, vielleicht so ähnlich wie du das gerade gesagt hast, dass sie sich Musik so lebhaft vorstellen können, als würden sie gerade hören, obwohl sie das nicht tun. Also er erzählt von einem Freund, den er hat, der eine Mozart-Platte aufgelegt hat, also in Zeiten, als man noch Platten aufgelegt hat, mit klassischer Musik.
LPs sind wieder in, die Leute packen sich ihre Vinylplatten.
Aber vielleicht nicht Mozart-Platten, oder?
Oh, je nachdem, in welchem Klientel man sich bewegt, wahrscheinlich, ja.
Also er hat die Platte aufgelegt und hat das Stück gehört, irgendwie sein Lieblingsstück oder so, und dann ist er wieder zum Plattenspieler gegangen, weil er die Platte umdrehen wollte und hat dann festgestellt, dass er die Platte nie angeschaltet hat. Und er erzählt auch vom White Christmas-Effekt und sagt, in den 60er Jahren wurden einige nicht ganz schlüssige Experimente durchgeführt, die den White Christmas-Effekt, wie die Forscher das Phänomen nannten, zum Gegenstand hatten. Wenn man damals die allgemein bekannte Bing Crosby-Version des Titels abspielte, hörten, in Anführungsstrichen, ihn einige Versuchspersonen auch noch, als die Lautstärke fast auf Null gedreht wurde, oder auch noch, als die Experimentatoren erklärten, sie würden das Lied spielen, aber es nicht anstellten.
Ja.
Und das heißt wohl perzeptuelles Ergänzen unter anderem. Also auch wenn man irgendwie ein Lied anmacht und dann macht man es plötzlich, also stellt man plötzlich den Ton ab und die Leute wissen aber, wie es weitergeht und das Gehirn ergänzt irgendwie automatisch die Lücke, die da irgendwie zwischen ist.
Also ich kannte das jetzt vorher noch nicht beim Hören, aber ich kenne es als Effekt, oder da habe ich es gelernt, beim Sehen, dass das Gehirn das ständig macht, dass wir eigentlich Sachen gar nicht sehen und das Gehirn uns aber vorgaukelt, wir würden was sehen in dem Moment. Das Klassischste ist beim Blinzeln. Wir haben ja alle im Durchschnitt, glaube ich, 3 Sekunden oder sowas blinzeln wir, aber wir haben ja nicht das Gefühl, alle 3 Sekunden kurz ein schwarzes Bild zu sehen, sondern unser Gehirn sagt uns ja eigentlich durchgängig, wir sehen ein kontinuierliches Bild. Das ist auch, soweit ich weiß, so eine perzeptuelle Ergänzung, dass das Gehirn halt diese Millisekunden, wo wir blinzeln, wir blinzeln jetzt in diesem Moment, weil wir drüber reden, sehr bewusst und merken dann, dass wir das Schwarze sehen, aber solange wir uns nicht darüber unterhalten, dann wird das automatisch vom Gehirn dieses Bild einfach ergänzt.
Ich bin auch ganz froh, dass ich nicht wirklich, also sofern ich mich nicht darauf konzentriere, nicht ständig die Wahrnehmung habe, dass ich blinzel, weil das wäre, glaube ich, der Horror, die ganze Zeit wahrzunehmen. Ich finde, er sammelt total viel skurrile Sachen in diesem Buch
zusammen. Das ist eigentlich das Buch, ne? Skurrile Sachen sammeln.
Genau, skurrile eher, wobei nicht alle Fälle sind so wahnsinnig selten. Also manche ja, aber bei manchen ist auch so, dass er dann sagt, ey, so selten kommt das eigentlich nicht vor, wie ich damals dachte, dass es ist oder so. Und er spricht zum Beispiel auch von Amusie.
Ja.
Also es gibt Aphasie, willst du mal sagen, was das ist? Das betrifft die Sprache, ne?
Die Unfähigkeit, Sachen zu formulieren.
Ja, also Sachen zu benennen und so. Ne? Und bei Amusie wäre das halt auch so, also die mangelnde Fähigkeit, auch Musik als solche zu erkennen. Also er spricht von einer Frau, die heißt irgendwie Mrs. L., keine Ahnung, wie sie eigentlich heißt, Häufig wurde Mrs. L. gefragt, was sie höre, wenn Musik gespielt werde, und sie antwortete, als wenn sie in meiner Küche wären und alle Töpfe und Pfannen auf den Boden schmeißen würden, das höre ich. Oder ich konnte die Nationalhymne nicht erkennen, ich musste warten, bis die anderen aufstanden. Ja. Also ich kann mir null vorstellen, wie das sein muss. Ja. Musik gar nicht als Musik wahrzunehmen, ja, sondern nur als so eine komische Anhäufung von Geräuschen in unterschiedlichem Takt und ja, Tempo und ja, so. Aber also das gibt es als Amusie. Das war jetzt eine schöne Mischung aus beidem. Amusie, dass man eben auch verschiedene Töne nicht voneinander unterscheiden kann oder wie gesagt eine Melodie nicht erkennen kann. Also das heißt dann unter anderem auch Melodietaubheit. Und hier steht, also ich weiß natürlich nicht, ob das heute noch so ist, weil das Buch ist ja von 2007. Vielleicht ja, gibt es da heute andere Zahlen zu. Aber damals kam diese Melodietaubheit bei etwa 5% der Bevölkerung vor. Menschen mit einer solchen Amusie singen falsch, ohne es zu merken, oder erkennen nicht, wenn andere falsch singen. Ja. Ja. Und was ich aber sehr interessant daran fand, also jetzt mal abgesehen von dieser Frau, die sagte, für mich klingt Musik, als würden sie mit Töpfen und Pfannen werfen. Oder es gab auch einen Mann, der gesagt hat, wenn ich Musik höre, dann klingt das wie ein quietschendes Auto. Also jetzt mal abgesehen von solchen Menschen, beeinträchtigt Amusie nicht unbedingt die Fähigkeit, emotional von Musik zu profitieren oder Spaß an Musik zu haben, Freude an Musik zu haben. Das eine hängt nicht unbedingt mit dem anderen zusammen oder schließt das andere aus. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, also dass man Musik als Musik erkennt oder auch die Töne erkennt, die Struktur erkennt hinter der Musik, aber emotional nichts mit Musik anfangen kann.
Genau. Und das sind so Ergebnisse, die ganz spannend dafür sind, meiner Meinung nach, wie modular unser Gehirn irgendwie aufgebaut ist. Also dass bestimmte Funktionen, wo man sagen würde, das ist doch fast dasselbe, dass die aber separat irgendwie, wie genau auch immer, vielleicht lokal unterschiedlich gespeichert sind oder anders organisiert sind im Gehirn und dementsprechend auch separat ausfallen können. Also die Amusie, dann gibt es, also ich bin neurologisch nicht so fit, aber es gibt dann die Apraxie, das sind dann Menschen, die also Praxis, die nicht mehr was tun können, die können sagen, so und so wird eine Kaffeemaschine bedient. Mhm. Aber wenn du ihnen jetzt sagst, so, stellen Sie sich mal hier für die Kaffeemaschine und machen Sie mir mal einen Kaffee, dann
können sie das nicht.
Die Fähigkeit, die Bewegungen durchzuführen auf eine Art und Weise, dass dann Kaffee rauskommt, funktioniert einfach nicht. Obwohl sie beschreiben können, sie können verbal sagen, zuerst fülle ich da Wasser ein, dann mache ich die Bohnen rein, dann drücke ich hier auf den Knopf und wenn sie das dann machen sollen, klappt es nicht.
Frustrierend das sein muss. Genau. Also ganz genau zu wissen, was man tun muss, es aber nicht tun können.
Also zumindest formulieren zu können. Die Frage ist, wissen Sie es wirklich oder können Sie es nur formulieren, aber auf irgendeiner körperlichen Ebene wissen, in Anführungszeichen, wissen Sie es nicht. Also finde ich eine super spannende Sache. Gibt es dann, wie gesagt, eine Agnosie, das ist irgendwie das am Nichterkennen, ich glaube von Gesichtern oder so. Also es gibt
Prosopagnosie. Gesichtsblindheit.
Genau. Aphasie haben wir gesagt. Also verschiedenste neurologische. Wir hätten vielleicht mal eine uns bekannte Neurologin hier einladen sollen zum Podcast.
Stimmt, wir kennen eine Neurologin.
Die hätten vielleicht uns nochmal sowohl literarisch als auch vom Inhalt unterstützen können. Na gut, haben wir vergessen.
Ja, wäre eine Idee gewesen. Ja, also das finde ich auch total spannend. Also auch festzustellen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, Musik als Musik wahrzunehmen, Musik als was Positives, Bereicherndes wahrzunehmen. Das sind manche Menschen, für die ist das einfach nur chaotischer Geräuschmischmasch, aber nichts, womit sie irgendwas verbinden. Ja. Und da ja alles irgendwie gefühlt ein Spektrum ist, gibt es natürlich auch so das andere Ende des Spektrums, wenn wir Amusie als eine Ausprägung begreifen, wo wir Musik nicht erkennen können, nichts mit Musik irgendwie anfangen können. Dann gibt es auch noch Menschen, die das absolute Gehör haben.
Ja.
Also die kleinste Tonunterschiede wahrnehmen und benennen können, die ein Musikstück einmal gehört haben und es danach fehlerfrei nachspielen können.
Ja.
Menschen mit einer synästhetischen Wahrnehmung, also bei denen sich Sinneswahrnehmungen verschränken, die normalerweise nicht zusammen auftreten.
Ja, ja.
Also das heißt, dass Töne nach irgendwas schmecken oder dass sie eine bestimmte Farbe haben oder so. Also nicht nur Töne, es gibt auch SynästhetikerInnen, bei denen Tage bestimmte Farben haben oder so. Und es gibt im Buch eine Liste von einer synästhetisch wahrnehmenden Frau, für die eine Quinte zum Beispiel klares Wasser ist und eine große sechste fettarme Sahne.
Ja.
das finde ich schon sehr spezifisch. Ja, ja, also ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlen soll, so eine bestimmte Klangfolge zu hören und dann zu singen, ah, oh, das ist fettarme Sahne.
Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben ein synästhetisches Erlebnis gehabt, was ich so in dem Moment auch bemerkt habe, dass da irgendwas nicht stimmt.
War unter Einfluss von Substanzen,
unter Einfluss
oder?
Von Substanzen, okay, genau. Ich hatte in der Jugend ganz häufig so meine Kniescheibe luxiert ist. Und häufig blieb die dann draußen, das heißt, der RTW, der Rettungswagen, kam dann gelegentlich. Und dann haben die, weil das eine relativ schmerzhafte Geschichte ist, mir wohl einmal davon ein ziemlich starkes Schmerzmedikament, ich nehme an irgendein Betäubungsmittel, gesetzpflichtiges, gegeben. Ich weiß gar nicht, ob gespritzt oder so. Auf jeden Fall, nach diesen sehr intensiven Schmerzen lag ich dann ein paar Minuten später im Rettungswagen und auf einmal roch die Welt rosa. Ich habe richtig jetzt noch so eine Erinnerung daran, wie ich so dachte,
es riecht
rosa, so. Da kam jetzt Assoziation dazu auf, wie süß und Wolken und so. Also irgendwie war da eine Verknüpfung, eine Assoziation denkbar, aber das Hauptsächliche war wirklich rosa und irgendwie sehr stark davon ausgehend, dass es eine Reaktion irgendwie auf dieses vermutlich recht starke...
War das irgendwie beängstigend? Oder war,
nö, war alles ja. super. Also war ja gut. Also wie gesagt, ich nehme an, es war wirklich ein recht starkes, Betäubungsmittel.
Ja, das finde ich ja spannend. Hast du noch nie erzählt?
Ja, ist mir tatsächlich gerade erst eingefallen jetzt beim Thema Synästhesie.
Ja. Cool. Also ich hatte sowas tatsächlich noch nie. Also ich hatte allerlei komische Wahrnehmungen in meinem Leben schon, glaube ich, aber...
Was ich gern gehabt hätte, wäre so ein absolutes Gehör. Also so in der Kindheit, Jugend, wo ich noch sehr viel klassisch auch Instrument gelernt habe und sowas. Und ich glaube, ich war so 11 oder 12, also da habe ich so bis dahin so 5, 6 Jahre Gitarre gelernt, Gitarrenspielen gelernt, klassisch. Damals sagte, auch da erinnere ich mich noch relativ gut daran, mein damaliger Gitarrenlehrer, so, dass ich das alles ganz ordentlich mache und so, aber ich werde niemals ein außergewöhnlicher Gitarrist.
Schade.
Das war, soweit ich weiß, unprompted. Also ich habe nicht irgendwie sowas gefragt wie, ja, was denken Sie denn eigentlich?
Oh
so, kann ich mal ein richtig guter Gitarrist werden oder sowas?
Das ist
ich
dann glaub, aber schlimm.
Soweit ich mich erinnern kann, mit 11 oder 12, ging es dann um irgendeine Auswertung oder sowas und er sagte so, ja, so ein richtig, richtig, richtig guter, so ein richtig außergewöhnlicher Gitarrist wirst du nie.
Hm.
Aber es ist schon ganz so in Ordnung.
Sehr motivierend auch.
Sehr motivierend. Ich habe dann noch ein paar Jahre, glaube ich, weitergemacht, bevor ich das dann irgendwann auch gelassen habe. Aber entspricht, muss man fairerweise sagen, entspricht auch so ungefähr der objektiven Leistung, die ich dann in meinem Leben erreicht habe. So ein eher mittelmäßiger, was so voll okay ist, eher mittelmäßiger Gitarre.
Also ich habe ja auch mal Gitarre gespielt, aber das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Und ich kann heute, wenn ich mir sehr viel Mühe gebe, noch das Riff von Come As You Are spielen. Aha. Aber auch nur, wenn ich mir sehr viel Mühe gebe. Und ansonsten kann ich eigentlich gar nichts mehr auf der Gitarre. Also vielleicht ein paar Akkorde greifen, aber ich könnte jetzt kein Lied mehr spielen oder so. Keine Ahnung, wie das gewesen wäre, wenn ich weiter Unterricht genommen hätte oder mehr geübt hätte oder sowas. Aber ich bin damals sitzen geblieben in der Schule in etwa zur gleichen Zeit und war dann irgendwie so, dass
andere
ich dachte,
ja,
ich muss mich jetzt auf die Schule konzentrieren und weniger aufs Gitarre spielen. Und dann hat sich das alles so ein bisschen erledigt. Aber auf jeden Fall, was das Buch ja sehr gut zeigt, finde ich, dass es so eine große Spannbreite an Wahrnehmungsfähigkeit gibt, was Musik anbelangt. Von sehr wenig zu sehr viel, zu außergewöhnlicher Wahrnehmung, zu so ein bisschen extra, wenn es jetzt um irgendwie Farben oder Geschmäcker oder sowas geht. Und ich finde, wenn man das so liest, dann denkt man auch ganz anders nach über die eigene Wahrnehmung.
Mhm.
Also wie man Musik wahrnimmt oder was überhaupt alles notwendig ist, um Musik wahrzunehmen. Mhm. Weil man denkt ja so, keine Ahnung, ich mache jetzt Musik an und dann höre ich die und fertig.
Ja.
Aber es passiert ja so viel im Gehirn oder es kann, wenn es da irgendwelche Schädigungen oder Einschränkungen gibt, so viel schieflaufen, möchte ich mal sagen, bei der Wahrnehmung von Musik oder sich so viel verändern. Oder auch, dass dieser räumliche Aspekt für Musik so so wichtig ist. Ich glaube, da gibt es in diesem einen Kapitel auch, wo jemand, weiß ich nicht, geht es da auch, dass er auf einer Seite nichts mehr sehen oder auf einer Seite nichts mehr hören kann oder sowas. Und dass sich dadurch der ganze Klang verändert, weil du dann dieses Stereo-Hören nicht mehr hast, wenn du auf einer Seite nicht hörst und so. Und das sind eben so Sachen, über die man sich eigentlich, wenn denn alles irgendwie so funktioniert, wie es soll, sich überhaupt keine Gedanken macht. Und deswegen finde ich das total spannend, wenn mal so Wahrnehmung auseinandergenommen wird und gezeigt wird, okay, was passiert da eigentlich alles und was ist alles notwendig, damit das funktioniert. Musik hat ja auch eine, sag ich mal, belebende Wirkung. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ach, keine Ahnung, es bringt mich irgendwie gut drauf, wenn ich eine bestimmte Musik höre oder so, sondern er beschreibt das insbesondere bei Parkinson-Patienten und bei Menschen mit Demenz, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Also bei Parkinson ist es ja oft so, dass die stark bewegungseingeschränkt sind.
So starr,
Und dass Musik denen hilft, zumindest für die Dauer der Musik, flüssiger sich zu bewegen oder sich halt überhaupt wieder in die Bewegung zu kommen. Und das ist ja bei Demenz nicht unbedingt, ne? Demenz ist wieder was anderes. Da ist es dann, dass Erinnerungen wieder hervorgeholt werden durch alte Musik, die sie von früher vielleicht kennen, dass sie dann zusammen singen können, dass sie weniger apathisch sind in diesem Gemeinschaftserlebnis von Musik oder vielleicht auch ein bisschen ruhiger sind, wenn sie sonst sehr unruhig durch die Gegend wandern und so. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr eindrücklich, weil ich halt finde, es zeigt auch so, wie, also dass Musik so eine Sonderstellung im Gehirn hat, offensichtlich.
Absolut.
Ne, weil ganz viel Erinnerung oder ganz viel Fähigkeit kann schon verloren gegangen sein, von biografischen Erinnerungen über Erinnerungen an ganz normale alltagspraktische Sachen, also sowas wie, wie binde ich mir die Schuhe oder wie putze ich mir die Zähne oder sowas. Das kann alles schon weg sein. Und trotzdem ist da noch Erinnerung an Musik und an Liedtexte, wo man vielleicht jahrelang, aber die DemenzpatientInnen jetzt zum Beispiel als Kinder gesungen haben oder sowas. Und die sind dann trotzdem noch irgendwo abgespeichert und sie können die abrufen.
Noch außerhalb dieses also neurologisch beeinträchtigten, pathologischen Bereichs, ich finde auch im ganz normal gesunden, was auch immer normal heißt, Gehirn, das ja auch spannende Effekte. Also zum Beispiel ich nutze Musik definitiv auch für diesen aktivierenden, antreibenden Effekt. Wenn ich morgens aufstehe, gerade wenn ich jetzt nicht einen Termin habe oder sowas, habe ich manchmal echt, liege ich wirklich im Bett und komme nicht so richtig in die Gänge und irgendwie scroll auf dem Handy und sowas. Alles sehr ungesund, sehr wenig achtsam. Und das ist ganz, ganz typisch. Ich würde sagen, 80-90% der Fälle, dem Moment, wo ich genug Energie habe oder so Impuls habe aufzustehen, fällt zusammen mit dem Impuls, Musik anzumachen. Das ist ein bisschen die Frage, was ist zuerst da? Mache ich zuerst Musik an und stehe dann auf? Oder bin ich entschieden aufzustehen und mache dann deswegen Musik an? Aber irgendwie, das fällt total zusammen. Wenn ich joggen gehe, und zumindest wenn ich alleine gehe, mache ich immer Musik an. Wenn ich in einer Ex-Partnerschaft, in der ich mal gewesen bin, gab es eine Phase, wo ich viel, viel, viel Berichte schreiben musste und total echt nicht in die Gänge kam. Und dann habe ich mir mit Kopfhörern so die lautestmöglichen harten Elektrobeat irgendwie auf die Ohren gemacht. So laut, dass dann diese damalige Ex-Partnerin oder damalige Partnerin aus dem Nebenraum mit geschlossener Tür rüberkam und mich fragte, ob alles mit mir okay ist, weil ich so laut irgendwie auf meinen Kopfhörern Musik höre. Es war wirklich recht intensiv, aber hat Energie gegeben. Und ich fahre so einmal im Jahr normalerweise auf ein Festival, was mir relativ wichtig ist und wo es ganz, ganz viel ist um, logischerweise um Musik geht, aber auch um Tanzen. Also diese Kombination ist da ganz viel. Und ich denke mir vorher häufig, oh, jetzt nochmal irgendwie da irgendwie unterwegs und campen und so, und du schläfst nicht richtig. Und das ist eigentlich alles sehr unattraktiv. Aber wenn man dann dort ist und auch wenn ich dann wieder von dort zurückkomme, da ist so viel, also meine Energie, aber auch so eine positive Stimmung, die dann einfach haften bleibt bei mir. Soweit ich das weiß, von ganz, ganz vielen Leuten, die da so sind, was ein spannender Effekt ist, also natürlich mit allen möglichen Sachen, man ist nicht auf Arbeit, man ist mit Freunden und sowas in Kontakt. Aber ich glaube wirklich auch, dieses sehr, sehr 4 Tage, 5 Tage oder was, nur auf Musik bezogen zu sein, sich dazu auch rhythmisch tanzend zu bewegen, dass das ganz, ganz, ganz viel macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähnliche Effekte sind, die zum Beispiel bei einem Demenzpatienten oder bei jemandem mit Parkinson oder sowas, also auch da körperliche, neurologische Prozesse mit ausgelöst werden.
Ja, also ist bei mir schon auch so. Ich, wie gesagt, bin da, glaube ich, ein bisschen strikter. Also ich höre zum Beispiel immer Musik, wenn ich jetzt, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt langsam anfangen, mich für die Arbeit fertig zu machen, dann höre ich eigentlich immer Musik und ich höre eigentlich immer die gleiche Playlist.
Immer?
Ja.
Mir wechselt das immer so.
Also die man muss dazu sagen, es ist eine, ich sag mal, eine Spotify kuratierte Playlist. Das bedeutet, es wechselt schon manchmal in der Reihenfolge. Okay. Ja. So. Aber das hat mich neulich auch aufgeregt, weil Spotify plötzlich angefangen hat, da Lieder reinzupacken, die ich gar nicht hören wollte. Und ich sagte, warum fängst du jetzt da mit so einem... Nein, ich weiß genau, was ich hören will. Und dann höre ich immer in etwa so das Gleiche. Und das also kommt halt meinem Routineverlangen sehr entgegen, ja, immer irgendwie so das Gleiche auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Inwiefern Musik, müssen wir mal überlegen, inwiefern Musik tatsächlich meine Stimmung beeinflusst. Also nicht, dass es das jetzt gar nicht tut, das will ich jetzt gar nicht sagen damit, aber ich kann mich auch nicht unbedingt mit Musik aus, nicht immer mit Musik aus Stimmungen rausholen, sondern manchmal, manchmal nutze ich die Musik dann auch, um die Stimmung zu verstärken, die sowieso da ist. Ne? Also in der Regel bei eher negativer Stimmung. Da würde ich mich jetzt nicht hinsetzen und würde demonstrativ eine besonders fröhliche Playlist hören, in der Hoffnung, dass die mich jetzt irgendwie woanders hinbringt, sondern dann ist es eher so, nee, ich will jetzt was hören, was genau diese Stimmung,
was nochmal so richtig wehtut. Genau, ich so fühle mich schon, scheiße. Es soll nochmal so richtig umdrehen, den Dolch im Herzen, den ich gerade habe.
Geil. Nee, aber das ist für mich also natürlicher, als wenn ich jetzt anfange, ey, ich bin schlecht drauf und ich höre jetzt gute Musik, weil das passt ja in dem Moment gar nicht. So, das bin ich in dem Moment dann nicht. Also warum soll ich dann so tun, als ob?
Also das wäre ja auch emotionsvalidierend, ne? Also da was zu hören, was auch der eigenen Stimmung entspricht. Ja. Ich sehe da gar nicht so ein großes Problem. Wobei ich meine, ein, zwei Studien schon gelesen zu haben, die zeigen, dass das tatsächlich den negativen Gefühlszustand eher verstärkt. Muss ja nicht
mal
was Falsches
sein. Ja gut, aber es ist ja in dem Moment vielleicht intendierte Effekt, sage ich mal. Hattest du so PatientInnen oder Geschichten da drin, die du besonders interessant fandst oder die du dir besonders gut gemerkt hast oder wo du gerne mehr darüber gewusst hättest oder so?
Also ich muss gestehen, genau das ist für mich das Problem des Buches. Mhm. Es waren so viele Beispiele, die zogen dann irgendwann durch. Also mir sind...
Und manche sind ja auch sehr kurz. Also ich finde, die sind sehr unterschiedlich darin, wie ausführlich sie sind. Manche haben irgendwie nur so einen kleinen Absatz, weil die sich einfügen in so ein größeres Kapitel. Und manche sind dann fast schon ein eigenes Kapitel, weil die so ausführlich beschrieben sind.
Also für mich ist tatsächlich eher hängen geblieben, und das ist, fand ich sehr schön, diese irgendwie so Leidenschaft oder diese Wichtigkeit von Musik im neurologischen, im Gehirn, aber eben auch im psychologischen für Stimmung und sowas. Und das hat mir schon erstmal einen Kick gegeben, mich da in die Richtung wieder ein bisschen mehr zu beschäftigen. Frage, wann gehen wir wieder Karaoke singen? Aber tatsächlich so Einzelbeispiele sind so gut wie keine hängen geblieben. Wobei fairerweise die auch häufig nur beschrieben werden mit, wie du schon gesagt hast, Frau L, Herr HB und so. Da ist jetzt auch vom Individuellen relativ bei. Ich fand eher die neurologischen Auffälligkeiten als allgemeines Thema die Wichtigkeit der Musik.
Ja, also mir ist auf jeden Fall einer im Gedächtnis geblieben, ironisch, wenn ich jetzt sage, im Gedächtnis geblieben. Der heißt Clive Waring und der ist war ein namhafter Musiker, ein britischer, er war Musikwissenschaftler, er war Dirigent. Und erst 1985 erkrankt an einem Virusinfekt, also es war wohl ein Herpesvirus. Und
den, glaube ich, ungefähr 80% aller Menschen haben.
Achso, das Herpesvirus, genau. Aber dieses Virus, was er sich da eingefangen hat, und das kommt wohl sehr, 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 sehr selten vor, die Blut-Hirn-Schranke überwunden und hat dann quasi sein Gehirn angegriffen. Und dann hatte er eine Gehirnentzündung, die dazu geführt hat, dass sein Hippocampus komplett zerstört worden ist. Mhm. Und das ist die Region, korrigiere mich bitte, ist wahrscheinlich nicht die einzige Region, oder? Die Region, wo Erinnerungen gebildet werden.
Wenn mich nicht alles täuscht, passiert da die Konsolidierung von Erinnerungen nach aktuellem Stand. Das heißt, der Prozess vom Kurzzeitgedächtnis, das biochemisch in ein Langzeitgedächtnis, was länger als eine Minute anhält, umzuwandeln, das passiert, glaube ich, so als Filter durch den Hippocampus. Okay. Aber erstens, keine Neurologie. Und zweitens, viele von den Prozessen werden gerne mal mit deutlich mehr Sicherheit beschrieben, so und so passiert das. Und dann 5 Jahre später wird festgestellt, das ist eigentlich Quark. Aber
ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt der Hippocampus nicht der einzige Bereich im Gehirn ist, der irgendwie daran beteiligt ist, aber der eine zentrale Rolle dabei spielt.
Das wohl, ja.
Und das hat bei ihm dazu geführt, dass er nur noch eine Erinnerungsspanne hat von etwa 7 Sekunden. Das heißt, er kann sich nur 7 Sekunden lang was merken und er kann keinerlei neue Erinnerungen bilden über irgendwas. Und er hat auch, also er hat auch biografische Erinnerungen verloren.
Ja.
So sämtliche Sachen, die seit seiner Erkrankung passiert sind, sind halt sowieso weg. Und bei vielen anderen Sachen kann er sich halt nur noch, also ich habe heute Morgen, weil mich das so interessiert hat, es wurde eine Dokumentation über ihn gedreht, tatsächlich 1986, die heißt auch The Man with the 7-Second Memory. Es gibt aber auch eine Dokumentation über ihn, die man bei YouTube findet, auch wenn man diesen Titel eingibt, auch wenn das nicht die Dokumentation von 1986 ist, sondern von 2006.
Mhm.
Aber die habe ich mir heute Morgen noch angeguckt, weil mich das so interessiert hat. Und er hat eine Frau, also die hat er irgendwie, ich glaube, 18 Monate oder sowas, bevor er erkrankt ist, hat er sie geheiratet. Und die beiden haben auch immer noch, also die führen natürlich kein klassisches Eheleben mehr, weil das ist ja praktisch unmöglich so. Aber zumindest zu dem Zeitpunkt, als diese zweite Dokumentation gedreht wurde, hat sie ihn noch einmal monatlich besucht. Und die hat über ihn halt erzählt, er weiß bei manchen Dingen noch, dass sie waren. Also zum Beispiel, dass er mal für die BBC gearbeitet hat. Aber er hat keine Erinnerungen daran.
Ja.
Oder er weiß, dass die beiden verheiratet sind, aber er hat keinerlei Erinnerungen an die Hochzeit.
Das ist so ein bisschen, das semantische Gedächtnis funktioniert noch ein Stück weit, aber das episodische Gedächtnis nicht. Dann,
ja, und also weswegen er überhaupt in diesem Buch ist, ist die Tatsache, dass er halt so viele Erinnerungen verloren hat, aber er kann noch Musik machen. Und das sieht man auch in dieser Dokumentation. Er kann fehlerfrei Klavier spielen immer noch. Das funktioniert alles. Aber er kann halt überhaupt keine Erinnerungen mehr bilden. Und das stelle ich mir so unglaublich albtraumhaft vor. Obwohl er ja praktisch auch gar nicht in der Lage ist, ein Bewusstsein dafür zu erhalten, in was für einer Situation er ist. Also seine Frau, das kommt hier im Buch vor, seine Frau schildert das zum Beispiel als, es war, als ob jeder wache Augenblick der erste wache Augenblick wäre. Clive hatte ständig den Eindruck, er sei eben aus einer Bewusstlosigkeit erwacht, weil er keinen Anhaltspunkt dafür hatte, jemals wach gewesen zu sein.
Ja.
Ich habe noch nie etwas gesehen, gehört, berührt, gerochen, sagte er, als wäre ich tot gewesen. Und das ist auch tatsächlich immer noch so, als sie ihn für diese Dokumentation besuchen. Also bestimmte Sätze sagt er immer wieder. Also sowas wie, ja, ich habe keinen Menschen gesehen, seit ich krank geworden bin. Seit 30 Jahren habe ich keinen Menschen gesehen. So. Und das Team kommt ja immer wieder zu ihm. So. Die drehen ja mehrfach über mehrere Wochen hinweg diese Dokumentationen. Das ist jedes Mal so, als hätte er vorher nie Menschen gesehen. Und er fängt dann eben an, sich Notizen zu machen, in der Hoffnung, dass er sich an irgendwas festhalten kann.
Ja.
Weil also mit der Erinnerung ist ja einfach so viel verbunden, dein Identitätsgefühl und alles. Und wenn da nichts mehr ist, du kannst dich ja nicht mehr zusammenhalten, an irgendwas festhalten. Und das fand ich aber auch ganz, ganz, ganz schlimm zu lesen, weil diese Notizen sich dann immer wieder wiederholt haben.
Mhm.
Also er hat dann irgendwie aufgeschrieben, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich erwacht, so. Und zack, war die Erinnerung wieder weg. Und der nächste Eintrag wieder, jetzt bin ich wach.
Das erste Mal bin ich jetzt wirklich wach.
Genau, jetzt bin ich wach. Und es ist so furchtbar. Und ich finde es so krass, wie viel seine Frau dann trotzdem noch, also sie ist nicht von seiner, ich meine, wie es heute ist, weiß ich nicht, er lebt übrigens noch. Aber ob sie noch lebt oder wie oft sie sich heute sehen, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie hat so viel noch investiert und so viel für ihn getan, mehr zum Teil als seine Kinder konnten.
Mhm.
Also er hatte eine Ehe vorher und hat, glaube ich, 3 Kinder gehabt oder so. Und die Kinder haben ihn teilweise jahrelang nicht gesehen, weil sie es nicht ertragen konnten.
Mhm.
Weil der Vater halt vorher so gebildet war, so ein namhafter Musiker und auch historisch so wahnsinnig, musikhistorisch so wahnsinnig gebildet und so. Und all das ist halt irgendwie weg. Also es sind schon noch Teile seiner Persönlichkeit da, das sagen die auch. Also er kann auch so Witze machen oder so. Er kann schon auch zusammenhängend sprechen und sowas. Ne? Ich habe, als ich das gelesen habe in dem Buch, habe ich halt gedacht, so, wow, wie, keine Ahnung, wie kommuniziert der? Wie läuft das überhaupt? Er kann schon, er macht auch so Witzchen und er hat so eine extrem gelockerte Assoziation. Also die fahren dann so durch die Gegend mit dem Auto und jedes Mal, wenn er irgendwelche Nummernschilder sieht, hat er Assoziationen zu den Abkürzungen auf den Nummernschildern und erzählt das dann auch immer und so. Und also das schon. Und dieses Witzchen machen und so, das hat er wohl vorher irgendwie auch schon gehabt. Das hat nur eben stark zugenommen. Ja. Das kommt ja übrigens, es fällt mir gerade auch an einer Stelle auch vor, ging es da nicht auch um irgendeine Form von Demenz, irgendwie so frontotemporale Demenz oder sowas, wo sich das besonders irgendwie dadurch geäußert hat, dass die Leute pausenlos reden und ständig Witzchen und Sprachspielchen und so machen, wirklich auf eine extrem exzessive Art und Weise, die man jetzt sonst nicht für normal halten würde. Aber irgendwie, also bei dem einen war das halt offensichtlich so, dass er sich damit irgendwie wie so über Wasser gehalten hat, weil wenn er nicht mehr redet, nicht mehr kommuniziert, nicht mehr spricht, plötzlich dieses ganze Vergessen, dieses ganze riesige Loch irgendwie, was sein Leben geworden ist, so alles über ihm einbricht und deswegen ist er nonstop dabei zu reden und zu kommunizieren und so.
Also das macht ja auch Sinn, so neurologisch der Frontallappen, also von der Stirnlappen, der ist ja zuständig für so die höheren, abstrakteren Prozesse, soweit man das sagen kann. Also auch so planen, vorausdenken, aber auch so sich so ein bisschen hemmen. Also jetzt nicht irgendwie alles zu machen, was man gerade machen möchte.
Ja,
so
jeden Impuls ausleben, den man gerade hat. Ja.
Also, und wenn da was gestört ist, könnte man erstmal dazu neigen, einfach zu plappern. Also einfach so alles vor sich hin zu, was einem gerade in den Kopf kommt. Und so Temporallappen, also die Schläfenlappen, wenn mich nicht alles täuscht, sind die für Sprachverarbeitung zuständig sind. Also wenn da nochmal irgendwie vielleicht irgendwas kaputt ist, was auch vielleicht ein hemmender Prozess wäre, dass man nicht irgendwie ganz frei assoziierend sonst wohin weiter springt, finde ich jetzt von der Lokalisation im Räumlichen.
Und gesungen haben die auch.
Ja, genau. Find ich erstmal total plausibel, total zusammenhängend.
Ja, ja. Wenn auch sehr anstrengend, glaube ich. Also er hat das auch geschildert, dass dann manche zu ihm beim Gespräch waren und er praktisch also fast unfähig war, mit den Leuten ein Gespräch zu führen, weil es nahezu unmöglich war, da irgendwo durchzukommen, weil die halt die ganze Zeit so in ihrem Plappern und Singen und keine Ahnung drin waren und er da gar nicht dazwischen kam. Ja, also das war das, was mir mit am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ich würde auch gern diesen 1986er Film, ehrlich gesagt, nochmal sehen, weil da die Situation ja viel frischer war. Ja. Und also sie zeigen in dieser Dokumentation, die ich gesehen habe, auch so den ein oder anderen Ausschnitt aus dieser alten Dokumentation. Und da war er halt einfach auch noch viel, viel, viel verstörter.
Ja.
Und weil er halt gar nicht begriffen hat, was mit ihm passiert. Und saß dann nur da irgendwie auf dem Bett und hat die ganze Zeit geweint. Und dann hat seine Freundin gefragt, warum weinst du? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Und dann hat sie ihm gesagt, ja, schreib das auf. Mhm. Und dann hat er halt aufgeschrieben, ja, weil ich komplett unfähig bin zu denken.
Mhm.
Und das war dann aber auch ganz schnell auch schon wieder weg. Oder sie hatte ihn gerade besucht und kam nach Hause und er hatte aber halt schon wieder vergessen, dass sie gerade da war und hat ihr dann auf einen Anrufbeantworter gesprochen, dass sie doch bitte schnell wiederkommen solle und so schnell sie kann und so. Und sie war ja gerade erst weggegangen.
Ja.
Und das ist wirklich hart anzugucken irgendwie.
Ja.
Und was ich auch sehr spannend fand, war dieses Williams-Syndrom. Genau, in Europa heißt es irgendwie Williams-Beuren-Syndrom. In USA ist eher so Williams-Syndrom gebräuchlich. Das ist so eine Art von genetischer, also ähnlich wie beim Down-Syndrom, ne? Also es hat eine genetische Ursache und auch einen ganz speziellen Phänotyp. Also diese Menschen, die dieses Syndrom haben, sehen sehr ähnlich aus im Gesicht, ähnlich wie beim Down-Syndrom. Und das geht, also sie sehen nicht aus wie beim Down-Syndrom. Egal, haben schon verstanden. Ne?
Ein ähnlichen Cluster von
Merkmalen im Gesicht, an denen man das erkennen könnte. Und meistens geht das mit einer Intelligenzminderung einher, aber auch mit erhöhten sozialen Fähigkeiten. Also, dass die auch ein sehr hohes Bedürfnis haben, mit anderen Menschen in Kontakt treten. Und einem hohen musikalischen Fähigkeiten, also dass sie eine besondere Leidenschaft für Musik haben oder auch eben besonderes musikalisches Talent haben.
Ja.
Da war auch von einer die Rede, die konnte irgendwie, weiß ich nicht, was war das, irgendwie 30 Opernarien oder ich weiß nicht.
Ich glaube, Opernarien in 30 Sprachen.
Stimmt, und das war's. Opernarien in 30 Sprachen singen und so. Also schon richtig krass, die ist auch Berufsmusikerin dann geworden und hat auch eben beruflich gesungen, aber hatte halt in anderen Bereichen dann große Defizite.
Also wirklich massive Defizite. Ja, ne? Also jetzt sie spezifisch habe ich jetzt nicht im Blick, aber so allgemein wird dann so Beispiele beschrieben, dass die Leute kein Quadrat zeichnen können oder Rechteck, dass die Leute nicht 2 + 3 zusammenrechnen können.
Ja.
Also in manchen Bereichen ganz, ganz, ganz erhebliche Einschränkungen, aber wiederum im Sprachlichen, im Sozialen und im Musikalischen anscheinend da im Normalbereich und sogar deutlich drüber sein können.
Also die haben wohl auch Gehirne untersucht von Menschen mit diesem Syndrom und auch also diese Entsprechungen dann im Gehirn festgestellt, ne, dass sich das gedeckt hat mit dem, wie sich das äußert, wie das Gehirn aufgebaut war und welche Regionen halt irgendwie besonders groß, besonders durchblutet waren und welche halt eher nicht so sehr. Und das fand ich einfach sehr spannend, weil ich das noch, also ich hatte von diesem Syndrom noch nie gehört. Das war mir fremd. Du hast wahrscheinlich
den Namen mal gehört. Also ich kenne es tatsächlich unter Williams Beuren, deswegen da war es mir als Name mal bekannt. Aber ich glaube, gesehen im Sinne von als Patienten irgendwie mal, habe ich glaube ich nie.
Also so, also es ist auch relativ selten, glaube ich.
Das nicht im Kopf,
Aber dass du es zumindest mal gehört hast. Ja. Ich hatte es ja noch nicht mal gehört vorher. Aber sowas finde ich halt immer spannend, so von sowas zu hören, was ich noch nie gehört habe. Was ich sehr lustig fand, ist, dass alle andauernd Klassik hören.
Ja, sehr auffällig im Buch. Ich hätte vorhin, glaube ich, schon mal irgendwie, als wir vor uns unterhalten haben, gesagt, so, das ist irgendwie, glaube ich, schon ein Zeichen für die Klientel, mit der er arbeitet. Voll. Also, dass da gefühlte 90% Koryphäen im weiteren Sinne irgendwas sind und dann noch und Klassik dazu hören und die restlichen 10% hören dann, ich weiß nicht, wie das beschreibt, irgendwie so ganz einfache Arbeiterlieder, Schlager und Kinderlieder von den Straßen von so und so. Also und irgendwie so dieses, was wir jetzt vielleicht so als normale Musik bezeichnen würden oder so, also popkulturelle Geschichten, die kommen, glaube ich, gar nicht als Beispiel vor.
Praktisch gar. Und ich fühlte mich schon, also ich habe überhaupt nichts gegen klassische Musik. Ne? Ich finde klassische Musik sehr, also nicht alle klassische Musik wohlgemerkt, aber viel klassische Musik eher entspannend. Angenehm zu hören. Ich kann mir leider nie merken, wie die einzelnen Stücke heißen.
Ja, nee, ich auch nicht. Keine Chance. Kaum Chance.
Aber ich habe nichts gegen klassische Musik, aber ich fühlte mich halt irgendwie so beim Lesen manchmal so total außen vor, weil das auch so, boah, das ist dann so ein monumentales, bedeutendes Musikstück. Nee. Und dann war er auch selber irgendwie mal im Krankenhaus. Ich glaube, es geht darum, als es um Phantomschmerzen oder sowas geht. Und er hatte irgendwie einen Wanderunfall, irgendwas mit seinem Bein oder so. Ja. Und dann musste er sehr lange liegen und konnte vorübergehend auch nicht richtig gehen, weil irgendwie wie sein Gehirn fast wie vergessen hätte, wie man geht. Ja. Und dann war er halt im Krankenhaus und hat immer dieses eine Musikstück, irgendwas, ich weiß nicht mehr von wem, es war Schubert, Mozart, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und auch er scheint ja nichts anderes zu hören an Musik.
So wirkt es.
Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ich wollte gerade sagen, ob das vielleicht auch eine Generationsfrage ist, aber ich glaube, es ist eher eine Klassenfrage in dem Fall.
Ich glaube, es ist ein Mühe auch eine Generationfrage, aber mehr ist es, glaube ich, eine Klassenfrage.
Also das fand ich dann, gehört denn niemand, keine Ahnung, Tina Turner, Simply the Best oder so. Also nicht, dass jetzt Tina Turner-Fan wäre, sondern nur irgendwie ein Beispiel. So eine Art von Musik kommt halt irgendwie überhaupt nicht vor. Das fand ich sehr auffällig tatsächlich.
Ja. Dieses Buch hat einen auffälligen Mangel an Michael Jackson.
Oh, ich weiß nicht, ob das beste Beispiel ist.
Oder ist es genau das beste Beispiel?
Ich weiß nicht. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Genau, also ich würde das Buch... Also würdest du es empfehlen? Wahrscheinlich schon mit den entsprechenden Einschränkungen, die wir gemacht haben und wahrscheinlich auch nicht jedem, ne? Also es muss eine gewisse Klientel, gewisse also Art von Mensch sein.
Wenn mich jemand fragt, oh, kennst du ein Buch so zu spannenden neurologischen Fällen und sowas, da würde ich sagen, klar, auf jeden Fall. Aber in den meisten anderen Fällen wüsste ich nicht, wem ich das oder wie ich das empfehlen soll. Nicht, weil ich es nicht mag.
Naja, es ist halt sehr speziell, ne?
Genau, es ist eine Sammlung von Fakten gepaart mit diesen interessanten Fallbeispielen, das ist es. So, und ich kenne, glaube ich, nur eine begrenzte Menge an Leuten, die damit jetzt irgendwie so als Unterhaltungsliteratur was anfangen können. Und die wiederum vielleicht als Fachliteratur was mit anfangen können, da würde ich jetzt immer fast von ausgehen, die kennen solche Sachen halt vielleicht schon. Die wollen vielleicht nicht ein 400-Seiten-Buch lesen über 40 Fallbeschreibungen, die da auftauchen.
Wahrscheinlich.
Vermute ich. Deswegen, eins der wenigen Bücher, wie gesagt, nicht, weil ich es schlecht finde, aber wo ich jetzt nicht so richtig wissen würde, so würde ich es empfehlen.
Ja, es ist Special Interest, das auf jeden Fall schon.
Oder hast du jemanden, wo du sagen würdest, oder das wäre es jetzt?
Das wäre es jetzt. Nee.
Also stell dir vor, es ist Weihnachten und man hat so seine Liebsten um sich.
Ja,
und würde ich da als Geschenk jetzt Oliver Sacks, der einarmige Pianist, verschenken?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich will auf jeden Fall ja noch Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, ja, lesen, einfach um das mal, weil es da, glaube ich, noch um, wie sieht das aus, Phänomene geht, die mehr, ich glaube, die sind nicht so krass spezifisch. Also ich weiß nicht, hier ist es mit Musik. Also mehr
so übersichtsartiger, meinst
ja,
du vielleicht?
Ja, ja, also die nicht so krass in die Tiefe gehen. Ja. Das, also hier war ja auch manchmal so, dass ich bei manchen Absätzen es einfach nicht verstanden habe, weil ich halt nun mal keine Neurologin bin und keine zu detaillierte, genaue Vorstellung vom, zum Beispiel auch vom Aufbau des Gehirns habe. Also auch wenn ich viel dazu schon gelesen habe, weil mich das interessiert. Aber leider ist es so, dass mein Gehirn sowas nicht behält. Ich lese es und ich vergesse es. Dementsprechend ist es dann immer irgendwie, oh, new information to me.
Vielleicht solltest du die Information in ein kleines Lied packen, ja, und es dir vorsummen.
Stimmt. Da wurde ja aber festgestellt, dass das nichts bringt. Also das spielt auch eine Rolle, als es um AmnesiePatientInnen geht, ob es nicht helfen könnte, denen das, was sie halt vergessen, als Lied vorzusingen, um die Informationen dann, ne, in einem anderen Kanal irgendwie reinzubringen. Das scheint aber nichts zu bringen.
Bei AmnesiePatientInnen, genau, in deinem Sachen Fall könnte das theoretisch schon was bringen, wenn es dir sehr wichtig wäre, diese Informationen abzuspeichern.
Ja, das ist halt auch noch das Problem. Es ist mir, also ich wüsste es schon gerne.
Ja.
Aber ich wüsste es nicht so gerne, dass ich da jetzt ganz große Anstrengungen unternehmen würde, um das irgendwie in den Kopf zu kriegen. So.
Du willst ja keine Neurologin werden.
Ich glaube, da ist jetzt auch langsam der Zug abgefahren. Ne?
Oh, es gibt immer noch Zeichen und Wunder. Aber
stell dir mal vor, ich würde das jetzt werden wollen.
Du willst Medizin studieren? So.
Genau, ja. Ich bin ja nur fast 35, durch? Da kann man schon mal noch anfangen, Medizin zu studieren. Nee, ich glaube, das... das wäre, glaube ich, nicht. Also ich bleibe dabei, dass das so ein spezielles Interesse von mir ist, ein privates spezielles Interesse, aus dem ich keinen Beruf machen möchte. So. Aber ich find's trotzdem gut, dass wir es gelesen haben.
Ja, total, so. total. Also und wir haben jetzt ja doch mal wieder meines Erwartens geschafft, unsere Zeit damit gut zu füllen, weil ich, wie auch vorhin schon von dir rückgemeldet, häufig erwähne, dass ich weiß, was ich über das Buch sagen soll.
Das ist eigentlich immer, ich komme dann immer und dann sagt Konstantin, ich weiß gar nicht, ob ich heute so viel dazu sagen kann. Und dann komme ich mit meinen 4 Seiten Notizen.
ich habe keine 4 Seiten Notizen.
Und eine halbe Seite, wenn ich das richtig sehe.
Ich habe eine halbe Seite Notizen davon.
Und dann rede ich halt so vor mich hin und du grätschst dann irgendwo rein und dann kommen wir irgendwie doch auf
eine Kernkompetenz ist, blöde Kommentare zu machen.
Das hast du jetzt gesagt.
Aha, aha. Und was auch ein Running Gag ist, ist, dass ich am Ende unserer Folge immer sage, ja, nächstes Mal nehmen wir aber ein einfacheres Buch. Ne?
Ja, also nächstes Mal vielleicht keine Fallgeschichten, obwohl ich da echt noch coole hätte, was Schlaf anbelangt und so. Aber,
das würde mich tatsächlich auch wirklich nochmal interessieren. Also Schlafgeschichten sind immer, also nicht Schlafgeschichten, also Geschichten zum Thema Schlaf sind schon auch echt interessant.
Ja, also da gibt es auch total wilde Phänomene und Sachen abseits von dem, was man so kennt. Also ne, sowas wie Narkolepsie ist ja. Was relativ bekannt ist, aber da gibt es noch so viel abseitige, merkwürdige Dinge. Aber für später vielleicht mal, so das nächste Mal, mal schauen, was wir uns dann so überlegen.
Können wir jetzt mal schauen.
Genau. Also falls ihr jemand seid, der irgendwie Special Interest für neurologische Fallgeschichten, insbesondere in Verbindung mit Musik hat.
Wäre das Buch dafür.
Das Buch der Stunde in diesem Fall. Falls nicht, aber vielleicht trotzdem Oliver Sacks, weil ich glaube, Oliver Sacks ist einfach trotzdem irgendwie cool. Und vielleicht kann ich ja irgendwann diese doofe Dokumentation nochmal gucken, die es jetzt nirgendwo gibt. Damit kommen wir zum Ende, würde ich sagen.
Mhm.
Solltet ihr irgendwie Rückmeldung irgendeiner Form haben, könnt ihr das gerne tun.
Ja, über auf allen Kanälen, die so existieren.
Also wir haben einen Instagram-Account, der im Moment grandiose 80 Follower in
80, sure. Hey.
So. Der heißt Bibliotherapie Podcast.
Halt mal einen Vortrag vor 80 Leuten zeitgleich. Das ist eine Zahl von Menschen, die nicht unerheblich ist. Ich kenne Menschen, die hätten da Schwierigkeiten.
Ja, ich stelle mir das ja nicht vor. Wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, wäre es wahrscheinlich schwieriger. Also ihr könnt auf Instagram schreiben. Ihr könnt eine E-Mail an die E-Mail schreiben, die da steht.
Ich habe auch einen Briefkasten, aber ich würde meine Adresse jetzt hier nicht sagen.
Du hast doch das letzte Mal gesagt, du möchtest eigentlich gar nicht so gerne Rückmeldung.
Nein, ich habe bestimmt gesagt, ich weiß nicht.
Aber keine Kritik.
Ich habe bestimmt gesagt, ich möchte keine negative Rückmeldung, weil ich ein fragiles Selbstbewusstsein habe als sowas wie weißer Mann.
Ja, okay. Also dein fragiles männliches Ego verkraftet keine negative Kritik, aber Lob gerne.
Ja. Nehme ich mit.
Und dann sehen wir uns hoffentlich, nein, nicht sehen wir, hören wir uns hoffentlich schneller wieder als jetzt vorher.
Wir kriegen das ganz bestimmt hin.
Wenn wir nicht wieder 400 Seiten
neurologische Fachliteratur lesen, dann kriegen wir das bestimmt ein bisschen. Vielleicht ein etwas einfacheres Buch das nächste Mal.
Vielleicht. So, Oliver Sacks brauchen wir nicht mehr danken, weil der kriegt es ja leider nicht mehr mit.
Ich danke Oliver Sacks trotzdem. Okay. Ich glaube daran, vielleicht. Nee, ich glaube eigentlich nicht daran, aber trotzdem danke ich ihm.
Und danke euch fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.